Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Zwei Frauen, Paula und Gesa, die zu ganz unterschiedlichen Zeiten ins indische Rajasthan reisen. Die eine, Gesa, folgt 1935 aus Berlin ihrem indischen Mann Ravi nach Indien. Die andere, Paula, macht sich 1999 von Hamburg aus auf den Weg in das Land, in dem sie schon als Kind ein paar Jahre gelebt hat. Ihre Mutter war damals mit Gesa befreundet, aber etwas hat diese Freundschaft abrupt enden lassen und Paula will jetzt herausfinden, was das war. Denn dieser Bruch hat auch in ihrem Leben Spuren hinterlassen. Eine packende Geschichte ist das, die Ute Krause in ihrem neuen Roman erzählt. Und ich freue mich, dass sie jetzt hier im Studio ist. Hallo, herzlich willkommen, Ute Krause.
Ich freue mich auch.
Danke. Ich habe ein bisschen mich gewundert, als ich dieses Buch auf den Tisch bekam, denn ich kenne Ihre Kinder- und Jugendbücher, habe die viel vorgelesen, auch zu Hause, die Reihe mit den Muskeltieren -3. Und jetzt auf einmal dieses tolle Buch über zwei Frauen, die nach Indien gehen, dorthin gezogen werden, wie auch immer. Da haben Sie ja auch gelebt. Was war da der Anlass, sich mit diesem Kulturraum auf einmal zu beschäftigen?
Ich habe selber als Kind, also zwischen dem Alter von 11 und 14, vier sehr, sehr prägende Jahre in Indien verbracht und fühlte mich schon immer mit dem Land auch sehr, sehr stark verbunden. Ich bin später auch noch dort gewesen. Es ist wirklich eine zweite Heimat geworden. Vielleicht auch, weil das eine sehr prägende Zeit im Leben ist, aber nicht nur deswegen. Es ist auch ein ganz besonderes Land, vor allen Dingen, wenn man es, wie ich, als Kind wirklich von innen her kennenlernt. Ich habe ja auch die Sprache kennengelernt.
Können Sie das auch noch Hindi?
Ja, ich kann noch Hindi.
Toll.
Das ist so. Ja, also als ich dann, meine Schwester und ich sind in Indien aufs Internat geschickt worden, da war ich vielleicht 3-4 Monate in Indien und Hindi und Englisch waren die Sprachen. Wir waren die einzigen ausländischen Kinder dort, also Mädchen, es war ein Mädcheninternat. Und das war für mich dann auch ein großes Anliegen, die Sprache zu können, um wirklich dazuzugehören.
Und da spielen ja auch einige Kapitel in diesem Buch in einem Mädcheninternat. Und das ist gar nicht schön für diese kleinen Mädchen, die da hinkommen. Da herrscht strenge Disziplin und die haben schlimmes Heimweh. Haben Sie das auch so erlebt? Steckt da
genau
einiges aus Ihren eigenen Erfahrungen
das
drin?
Das ist so. Da ist sehr viel Biografisches drin. Vielleicht sollte ich kurz noch was zu diesem Internat erzählen. Das war die erste Mädchenschule in ganz Indien und gegründet von der Maharani von Jaipur, von der Königin von Jaipur, die damals kurz in der Schweiz selber zur Ausbildung war. Sie war die dritte Frau des Königs und beschloss, hier in ihrem Land das Gleiche zu haben, also eine Schule für Mädchen. Und sie suchte überall nach einer Schulleiterin, fand eine Schottin, die vorher in Burma eine Schule für Mädchen für Lehrerinnen geleitet hatte, über die Himalayas dann flüchtete während des Zweiten Weltkrieges, dort in Darjeeling für die Kinder der Plantagenarbeiter eine Schule gründete. Und diese Frau brachte dann die Maharani nach Jaipur, gab ihr einen Palast und 13 Prinzessinnen und so begann diese Schule. Und die ersten Schülerinnen kamen dann auch mit einem Bus mit Gardinen und jede mit Dienerin in die Schule. Ich war dann 25 Jahre später dort oder 30, ja, ungefähr 25, 30 Jahre später. Und das war natürlich dann nochmal eine andere Zeit. Wir waren mittlerweile 600 Schülerinnen, 300, die im Internat waren. Und ja, vielleicht noch eine lustige Geschichte. Ich lernte damals, wie gesagt, nicht nur Hindi, sondern die Lieder, die, also fange ich mal so an. Das Essen in diesem Internat war unfassbar scharf und es wurde in großen Kesseln gekocht und diese Kessel, die waren draußen. Da fiel auch einiges von den Bäumen immer hinein, sodass ich dann Insekten auch aus meinem Reis oder dem Dal fischen musste. Und es war auch sehr scharf für mich. Und ich bin derzeit auch sehr dünn geworden. Und die älteren Mädchen aus der 10. Klasse, die für mich als Fünftklässlerin schon uralt waren, die fanden das unheimlich niedlich, mir und meiner Schwester Bollywood-Lieder beizubringen. Und ich war hochmotiviert, denn für jedes Bollywood-Lied, das ich auswendig konnte, gab es etwas aus dem Schulladen. Eine Tafel Schokolade oder eine Packung Kekse. Und deswegen habe ich sehr viele Bollywood-Lieder gelernt. Ich habe bis heute ein riesiges Repertoire. Und wenn ich in Indien bin, dann, als ich damals noch mal nach Indien zurückkehrte mit 18, habe ich diese Lieder alle meinen Freunden vorgesungen. Die haben mir noch die Worte übersetzt, die ich nicht kannte, und ich hatte dadurch auf einmal auch einen viel größeren Wortschatz in Hindi.
Jetzt müssten wir uns eigentlich eine Strophe vorsingen aus einem Bollywood-Lied, aber ich nehme an, wir sprechen mal lieber über Ihr Buch weiter, sonst verrinnt uns hier die Zeit davon. Aber das klang jetzt gerade auch total interessant, was Sie über die Gründung dieser Mädchenschule erzählt haben, und das war ja ohnehin, also ein, man muss sagen, das Buch spielt in drei verschiedenen Zeitebenen, und diese 60er Jahre, nehme ich an, war das, wo die Gründung war, da war ja eh, das war ja eine wichtige Zeit für Indien. Es kommt auch bei Ihnen vor, dass Gandhi da gerade irgendwie viele Anhänger hatte, dass es diese Auseinandersetzungen mit Pakistan gab. Haben Sie sich da jetzt nochmal richtig reinarbeiten müssen oder hatten Sie das alles so präsent?
Also ich habe tatsächlich noch sehr vieles präsent durch meine Zeit in der Schule, aber Gandhi war ein bisschen früher. Der hat ja vor allen Dingen in den 30er Jahren gewirkt, ist ja dann ermordet worden, ich glaube 48 war das, von einem radikalen Hindu.
Da kommt ja die eine Figur nach Indien, die Gesa.
Richtig, die Gesa. Und Gesas Geschichte ist auch sehr interessant, weil sie gerät durch Ravi in den Dunstkreis der Unabhängigkeitskämpfer, die es damals zuhauf in Berlin gab. Ich glaube, die meisten wissen das nicht. Der Kaiser fand das also sehr sinnvoll während des Ersten Weltkrieges zur Destabilisierung der englischen Kolonien beizutragen, indem er alle Unabhängigkeitskämpfer nach Berlin einlud, damit sie hier schon mal den Umsturz in Ruhe vorbereiten konnten. Und wir hatten auch sehr viele indische Studenten. Also in diesem ganzen Umfeld kommt auch die Gesa-Figur in den Dunstkreis der Unabhängigkeitsbewegung, hört von Gandhi zum ersten Mal, von seinem Salzmarsch, von all diesen radikalen Gedanken, dass man auch gewaltfrei Widerstand leisten kann.
Ja. Ne?
Das sind so auch damals revolutionäre Gedanken gewesen.
Und Gesa geht ja dann eben, folgt dem Ravi, sie ist schwanger, noch sehr, sehr jung und kommt dann in dieses Indien, und da erfährt sie als erstes, dass der eigentlich schon verheiratet ist, und alles ist irgendwie halt gar nicht so, wie sie sich das wünschen würde. Trotzdem hatte ich den Eindruck, die Frauen sind alle unheimlich stark in ihren Büchern, obwohl sie sich so verbiegen müssen.
Das ist richtig. Also es gibt ja den berühmten Begriff der Resilienz. Und ich denke, wenn man auch durch die schweren Zeiten, auch durch den Schmerz wirklich durchgeht und nicht wegschaut, dass man auch daran wächst. Und ich glaube, die Gesa-Figur wird ja auch sehr stark von der indischen Philosophie beeinflusst, ne? Auch von dem Gedanken der Akzeptanz. Denn in der Akzeptanz liegt auch gleichzeitig eine Freiheit, dann nochmal neu zu denken, nochmal neue Wege zu entdecken. Und das Leben entfaltet sie auch vor ihr.
Und Gesa ist ja, wie gesagt, schon eine ältere Frau, wenn wir uns das von heute aus anschauen. Paula ist eher so, ja, so ein bisschen noch unsere. Welche ist Ihnen denn näher? Weil vermutlich die Paula.
Richtig. Also vielleicht verrate ich so viel, dass die Figur der Gesa auch ein Vorbild hat, allerdings eine Engländerin, die ich damals als Kind kennenlernte, die auch schon älter war, die auch diesen Weg gegangen ist, den die Gesa dann auch später geht. Und die Figur der Paula, klar, das ist sehr mit mir verbunden, auch die Stärkung, die ich dort erfahren habe, mein Talent für Zeichnen, das im Internat gefördert wurde und was ja auch alles im Roman vorkommt.
Und sind die auch so ein bisschen, dachte ich, wie so zwei Seiten einer Medaille oder so, dass die eine dann doch auch das verwirklichen kann, was die andere ganz lange nicht konnte?
Vielleicht, es gibt ja noch eine dritte wichtige Figur, die Madhavi. Ich würde sagen, sie und Gesa sind noch mehr die Medaille voneinander. Dass die Madhavi, das ist die erste Frau von Ravi, dass sie etwas leben wird, was Gesa nicht kann, und Gesa lebt etwas, was Madhavi nicht leben kann.
Was ich auch interessant fand, wir reden ja viel über Migration, aber dann meistens eben über Migration hier zu uns nach Europa. Und Ihr Buch erzählt ja genau von dem umgekehrten Weg. War Ihnen das auch wichtig, das mal aus der Perspektive zu erzählen?
Absolut, ja. Einfach mal zu erzählen, wie es ist, in die Fremde zu geraten. Und das andere, was sehr wichtig ist, ist, was es bedeutet, zwischen zwei Kulturen aufzuwachsen. Ich habe ja nicht nur zwei zwei Kulturen in meinem Leben erlebt. Ich war auch in Nigeria, ich war auch in der Türkei als Kind und auch lange in Amerika. Und ich habe immer das Gefühl, ich habe überall ein Fuß auch noch, ein Stückchen zu Hause. Und das in sich selber zu integrieren, das ist einerseits was sehr Schönes und andererseits ist natürlich die Frage, wo sind meine eigentlichen Wurzeln? Und das war für mich auch ein Weg und das erzähle ich auch durch die Figur der Paula.
Absolut, aber sagen Sie, Sie sind ja so eine richtige Weltenbürgerin. Kommen Ihnen dann diese ganzen Debatten über Fremdheit und Anderssein nicht vollkommen absurd manchmal vor?
Absolut, absolut. Also ich denke auch vor allen Dingen, weil ich weiß, was es bedeutet, zwischen zwei Kulturen zu leben, habe ich auch sehr viel Mitgefühl mit den Menschen, die zu uns kommen, die auch zwischen zwei Kulturen leben. Und ich sehe das ja auch an den Kindern, wenn ich zu Lesungen an Schulen bin, wie wichtig das ist, dass wir da einen guten Weg finden, beide Kulturen nicht als was Armes, sondern als einen großen Reichtum zu betrachten, der auch mitgebracht wird in unsere Kultur.
Und dürfen wir uns dann jetzt auch noch auf Romane über die anderen Länder, in denen Sie gelebt haben, freuen?
Das ist gut möglich. Also es hat mir unfassbar Spaß gemacht, dieses Buch zu schreiben. Es war auch sehr wichtig für mich und ja.
Ja, ich bin gespannt, Ute Krause. Vielen Dank, dass Sie hier waren. Danke für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur.
Gerne.
Und der Roman Wiedersehen in Rajasthan von Ute Krause ist im Heine Verlag erschienen. Das Buch hat 480 Seiten und kostet 24 Euro.